Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 11. März 2024. Yannick Güttinger und Markus Somm. Ja, es ist gestern eine Kundgebung in der Stadt Zürich auf dem Linderhof. Der Linderhof ist so ja, der zentrale, sehr alte, schöne, wunderschöne Platz von Zürich. Dort ist eine Kundgebung gemacht worden von Juden, Christen und Muslimen. Yannick, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, es war ein kleines Zusammenkommen von etwa 700 Leuten, die hier wollten ein Zeichen für den Frieden setzen, also Muslim und Juden zusammen gegen Antisemitismus und gegen Islamophobie. Ja, kann man machen, können wir nichts dagegen.
Ja gut, nein, aber ich finde natürlich schon ein bisschen komisch. Ich meine, jetzt ist nicht ein Muslim umgebracht worden, sondern es ist ein Jude fast umgebracht worden. Und da finde ich, da müssen wir nicht über Islamophobie reden. Vor allem ist das so ein Begriff, wo es gar nicht muss gehen. Es ist eben nicht das gleiche wie Antisemitismus. Antisemitismus ist etwas, was uns begleitet seit 2000 Jahren. Hat unter anderem mal einen Holocaust gegeben. Auch das haben die Muslime nie müssen erdulden. Im Gegenteil, sie sind sogar auf der Seite gewesen. Zum Teil von den Nazis haben das gar nicht so schlimm gefunden, was der Hitler da angerichtet hat. Offizielle Vertreter von den Palästinenser während dem Zweiten Weltkrieg sind auf Berlin gegangen. Also ich finde es eigentlich total geschmacklos. Ich finde es völlig daneben, dass man da überhaupt über Islamophobie redet. Das ist jetzt nicht das Thema. Wir gehen gerne auch mal eine Kundgebung machen, wenn ein Muslim zu Unrecht angegriffen wird von einem Christ oder von einem Jude oder von einem anderen Idiot. Nein. Also ganz ehrlich, das ist genau die Art von Kundgebung, wo man eigentlich dann wieder, muss man sagen, einfach den falschen Leuten auf den Leim kreucht. Ich finde, es wäre jetzt mal Zeit gewesen, und das finde ich ja gut, dass da Muslime mitgemacht haben, aber es wäre mal Zeit gewesen, dass die jetzt mal einfach das erste Mal sagen, jetzt reden wir über Antisemitismus und wir selber sind jetzt da nicht das Opfer. Wir sind da nicht die, die betroffen sind. Es ist ein bisschen ähnlich, wie ein Christen jetzt einfach angefangen hätte zu brüllen. Ja, wir sind im Fall auch schon zum Beispiel in Nigeria zurzeit wird es von Muslimen umgebracht, Christen. Interessiert niemand hier im christlichen Europa. Nein, es ist unerträglich.
Ja, aber Markus, das ist jetzt die islamische Dachorganisation von der Schweiz gewesen, wo das mit dem schweizerischen israelitischen Gemeindeverbund zusammen gemacht haben. Also eigentlich so die zwei verschiedenen Institutionen, wo die beiden Religionen sollten vertreten in der Schweiz, sind zusammengekommen, um das Zeichen zu setzen. Hast du denn nicht das Gefühl, dass Islamophobie nicht auch ein Zeichen verdient hat, also dass man gegen das ein Zeichen setzt?
Das ist doch absolut geschmacklos. Jetzt ist ein Jude ist angegriffen worden. Und nicht ein Muslim und nicht ein Christ. Und das ist, wie wenn wir jetzt würden eine Kundgebung kapern als Christ und würden sagen, ja, ist noch schlimm, dass dort die Juden ab und zu unter die Räder kommen. Aber übrigens, also, gell, die Frühchristen, die haben dann also auch gelitten unter Nero, hä? Ja, jetzt reden wir mal über den Hass gegen Christen im ersten Jahrhundert nach Christus. Das ist doch völlig daneben. Und ich meine auch, wenn man da, wie ich lese im Tagesanzeiger, ich weiß nicht, wie offiziell das ist. Sie wollen gemeinsam über die Opfer von Gewalt in Palästina und Israel trauern. Geht es eigentlich noch? Das ist doch völlig etwas anderes. Am 7. Oktober haben die Hamas-Terroristen Israel angegriffen, über 1200 Leute massakriert, vergewaltigt, auf eine Art, die also wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg praktisch nicht mehr gegeben hat. Und Israel wehrt sich jetzt. Und es gibt Opfer, es gibt zivile Opfer in Gaza, aber die zivilen Opfer gibt es zu einem grossen Teil, weil Hamas selber schaut, dass es zivile Opfer gibt, wie sie die als menschliche Schutzschild einsetzen. Das ist doch nicht das Gleiche. Es ist doch die moralische Äquivalenz, die hier einfach behauptet wird. Das geht doch nicht. Mir tut jeder unschuldige Zivilist in Gaza leid. Aber das ist nicht der Punkt. Sie haben den Krieg angefangen. Das ist je nicht irgendwie, würde sagen, so, heute ist der Holocaust-Tag, jetzt tun wir mal zuerst am Holocaust den Opfer trauern und nachher tun wir aber am gleichen Kundgebung machen wir noch über Dresden, über die Bombennacht, wo ganz viele unbescholtene Nazis halt auch gestorben sind. Gott verdeckel. Nein, also ich reg mich gerade wieder auf. Ich will die Kundgebung absagen, schliessen. Ich finde das ganz peinlich, dass die islamische Organisation da im Prinzip nicht einfach mal kann den Anstand zeigen und sagen, schaut, jetzt ist wirklich ein Judesopfer gewesen. Es geht jetzt mal nicht um uns. Nicht jedes Mal geht es um uns.
Aber heisst das, dass du jetzt auch den schweizerischen israelitischen Gemeindeverbund in Kritik nimmst? Und die sehen ja das mit der islamischen Dachorganisation
zusammen. Das ist eine Organisation, die zum Teil ab und zu ein bisschen, meiner Meinung nach, ja, verstehe das natürlich als Jude, ist das viel, viel schwieriger, da auszurufen, deshalb rufe ich aus als Christ, wo es da ein bisschen einfacher hat, um das mal zu kritisieren. Die Juden müssen das nicht kritisieren und ich verstehe, dass sie die Kundgebung haben wollen organisieren und dass sie froh gewesen sind, dass Muslime kommen. Und das finde ich ja gut. Ich finde ja sehr gut, dass die imamischen Organisationen auch dabei gewesen sind. Aber ich finde es absolut daneben, dass man so eine moralische Äquivalenz da behauptet. Israel ist angegriffen worden auf eine absolut unerträgliche Art und Weise. Und das ist mal das Thema. Genauso wie jetzt in der Selnau ein Jude angegriffen worden ist und nicht ein Muslim, nicht ein Buddhist, nicht ein Christ, nicht ein Hinduist, nicht ein Konfuzianer, Gott verdeckelt. Das können ja alle Religionen kommen und sagen, ja, wir haben im Fall einmal letztlich ein ganz schlechtes Erlebnis gehabt. Nein, es ist ein bisschen traurig. Und von dem her muss ich sagen, der SIG ist ein bisschen, tut mir leid, dass sie sich dann ab und zu solche Sachen hergeben müssen. Gut, wir gehen aber auf ein anderes Thema. Janik?
Ja, ich wollte sagen, wir haben ja auch nicht nur schlechte Nachrichten, etwas Gutes passiert, dann tun wir das sehr gerne auch ansprechen. Und über das Wochenende ist etwas rausgekommen, was wir natürlich als Liberale eigentlich sehr gut finden. Und zwar geht es um einen Freihandel. Nein, nicht mit der EU, sondern mit Indien. Markus, was sind die Einzelheiten?
Ja genau, also es ist gestern jetzt unterzeichnet worden, das ist ein Freihandelsabkommen mit Indien. Das hat die Schweiz, und zwar im Namen der Schweiz, das der Guy Parmelin, unser Wirtschaftsminister von der SVP in Indien unterzeichnet, mit seinem Pendant, dem Handelsminister von Indien. Hat dann noch Videobotschaften gegeben, Viola Amherd, unsere Bundespräsidentin, und der Präsident von Indien, der Modi, hat sich auch noch eingeschaltet per Video. Könnten wir jetzt wieder eine Stunde lang darüber schimpfen, dass das eben eigentlich nicht geht, oder? Weil eben, Parmelin ist nicht einfach ein Handelsminister, er ist eigentlich genauso Teil von der ganzen Regierung, er ist Regierungschef. Wir haben halt einen Siebtel Regierungschef geschickt auf Indien, dann finde ich es eigentlich vom Modi sehr unanständig, dass er da einfach nur per Video kommt und unsere Verteidigungsministerin, die jetzt wirklich nichts zu tun hat mit Freihandel, sich per Video muss einschalten. Nein, ist ein bisschen komisch, aber gleich, jetzt gehen wir zum Guten. Es ist sehr gut, dass wir das Abkommen haben. Zweitens, das ist zu betonen, es ist mit den EFTA-Ländern zusammen, hat man das ausgehandelt, nämlich mit Norwegen, Island und Liechtenstein. Das ist deswegen wichtig, wie es zeigt, die Schweiz hat durchaus Alternativen. Die Schweiz sollte die EFTA-Schiene, die früher eine gute Idee war, wo ganz viel mehr Länder dabei waren, unter anderem natürlich vor allem Großbritannien. Das ist eine gute Schiene und die sollte man eher noch pflegen und ausbauen und das hat man jetzt hier gemacht. Man hat zwar 16 Jahre verhandelt, ist relativ lang, aber ich muss sagen, die Helene Budliger, das ist die Staatssekretärin im SECO, hat, glaube ich, eine gute Arbeit gemacht. Sie hat jetzt sehr, sehr schnell dann gleich am Schluss die Einigung angepeitscht. Und jetzt haben wir ein Freihandelsabkommen mit Indien. Und Indien ist zwar zur Zeit noch nicht so ein wichtiger Handelspartner, aber kann es noch werden.
Ja, also man muss hier im Kopf behalten, Indien ist das bevölkerungsreichste Land geworden. Also es ist nicht mehr China, wo die meisten Menschen leben, das ist Indien. Und Indien wird auch in diesem Jahrhundert aufsteigen zur grössten Wirtschaftsmacht, also so weit man das überhaupt kann voraussehen. Darum würde ich was von meiner Position aus auch sagen, das ist ein sehr begrüßenswerter Schritt. Aber es hat mich gleich noch etwas wundert genommen, du hast vorhin Herrn Modi angesprochen. Was ist eigentlich deine Meinung zum indischen Premier, der Modi?
Gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt also überfragt. Da habe ich noch keine Meinung, ich kann sie gerne entwickeln, aber da habe ich jetzt wirklich noch keine Meinung. Ich kenne britisch Indien besser als das heutige Indien, muss ich zu meiner Schande sagen. Nein, da würde ich mich jetzt auch nicht auf den Test rauslassen. Es ist sicher so, das weiss man ein bisschen, das ist eher ein nationalistisches Regime. Das sind sicher Leute, die eher auch ein bisschen protektionistisch unterwegs sind und jetzt auch von der Schweiz ein bisschen etwas erwartet. Aber letztlich ist für uns politisch halt der Wert sehr hoch. Weil, du hast es so gesagt, oder? Einerseits wirtschaftlich ist klar, dass Indien das kommt. Ist zwar immer noch, also muss man schon sehen, oder? China ist fünfmal grösser. Also die Volkswirtschaft von China ist fünfmal grösser.
Ja, aber Tendenz spielt für Indien.
Hast du recht, aber es geht, also das Zeitchen, geht also noch recht lang, bis Indien dann so gross werden würde. Aber ist ja gleich. Ich meine, es ist gleich ein grosses Land, hast du völlig recht. Und, vielleicht nur noch schnell etwas, was auch noch lustig ist. Wir haben jetzt unsere Exporte, ich rede jetzt mal nur von den Export, Import habe ich es leider nicht gerade im Kopf, aber die Export, also nur 0,7% von allen unseren Export gehen auf Indien, oder? Im Vergleich zu Amerika 18,3%, das ist der wichtigste Handelspartner zurzeit und dann der zweitwichtigste ist Deutschland mit 15,7%. Jetzt, also 0,7% ist schon wahnsinnig wenig, oder? Für so ein grosses Land. Und was auch noch ironisch ist, im Jahr 1910 haben wir 1,7% von unseren Export nach Indien geschickt. Also wir sind eigentlich recht zurückgekommen. Jetzt hoffentlich kommt das wieder. Aber ich würde das sagen, politisch ist es für die Schweiz ein grosser Erfolg, weil eben die EU hat das jetzt nicht geschafft, oder? Die verhandelt schon seit langer, langer Zeit.
Amerika, ja, 16 Jahre.
Ja, Amerika auch nicht. Ist für uns gut, ist auch für uns gut, um zu zeigen, hey, es gibt nicht nur die EU. Es gibt auch noch andere grosse Länder oder grosse Märkte, wo wir uns auch darum kümmern müssen. Und die Freihandelsabkommen sind in dem Sinn immer eine gute Relativierung zu dieser Obsession, wo gewisse Leute, vor allem im EDA, wo ja eigentlich Leute sitzen, die sich mit der Wirtschaft nicht so wahnsinnig beschäftigen, aber die Obsession wird dadurch ein bisschen relativiert.
Ich habe noch anmerkt, die geopolitische Lage spielt halt einfach auch eine Rolle. Indien ist im Gegensatz zu China eine Demokratie. Es ist die grösste Demokratie der Welt, hat auch ein riesiges Parlament. Also in keinem Land leben mehr Menschen unter einer Demokratie als in Indien. Und jetzt, gerade während der Pandemie, hat man auch gemerkt, wie heikel so Lieferketten von China aus können sein. Darum fangen viele Unternehmen jetzt auch an, umdenken, in anderen Ländern zu produzieren, zum Beispiel Indien. Und gerade Apple zum Beispiel hat da einen grossen Schritt gemacht, fängt jetzt an, eine Lieferkette aus Indien raus aufzubauen. Und ich glaube, das ist einfach, das spielt alles ein bisschen zusammen. Und im Endeffekt kann man da mit dem Freihandelsabkommen eigentlich nur profitieren.
Genau, wobei eben, wenn man China und Indien vergleicht, dann gibt es halt schon viele Sachen, die eher für China sprechen. Oder China ist sehr, sehr homogen. Das sind, weiss jetzt nicht, 90-95% sind Chinesen, Han-Chinesen. Die reden zwar nicht alle die gleiche Sprache, aber Mandarin ist schon die dominante Sprache. Das Seinte. Und Indien ist natürlich ein unglaublich multiethnisches Land. Das ist das Erste, oder? Englisch ist ja deswegen in Indien immer noch so wichtig, weil es die einzige Sprache ist, wo man sich wirklich richtig darauf einigen kann. Und zweitens, was auch noch ganz wichtig ist, die Religionen, oder? Die haben natürlich einen riesen Konflikt zwischen Muslimen und Hindu. Und das wird dann nicht so leicht weggehen. Also von dem her, Indien hat eben schon noch viel Probleme. Aber wie gesagt, für die Schweiz ist das gut und das ist ein Riesenland und das ist sicher für viele Unternehmen ist das etwas ganz Gutes. Vielleicht noch ganz zum Schluss, einfach wie sich da sehr viele Diplomaten und Politiker und Beamten immer ein bisschen einbilden drauf. Wir sind ja für Freihandelsabkommen. Wir finden das gut. Wir sind sowieso für den Freihandel. Am besten wäre ja einfach, für die WTO wäre immer noch so wichtig wie früher. Nämlich der Freihandel ist einfach selbstverständlich. Das wäre gut. Das ist ein liberaler Ansatz. Aber auch ohne Freihandelsabkommen gibt es ein Leben. Also ich habe vorher erwähnt, unser wichtigster Handelspartner ist Amerika mit 18,3% von allen Exporten, die auf Amerika gehen. Wir haben kein Freihandelsabkommen mit Amerika. Man kann gut Geschäft machen mit Leuten ohne solche politische oder wirtschaftspolitische Abkommen. Das ist vielleicht auch noch wichtig.
Sie wollen Ihr Mehrfamilienhaus verkaufen und hätten gerne gewusst, was der Wert ist? Forster & Thadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter www.forster-thadei.ch.
Gehen wir zum nächsten Thema, wo Yannick, du etwas sagen hast. Es geht natürlich um die neuen Rahmenverträge, wo man jetzt als bilaterale 3 schön reden. Das ist natürlich total klar die Absicht. Es geht darum, den Leuten einzupflanzen, dass das eigentlich einfach eben eine Fortsetzung ist vom bilateralen Weg. Ist es qualitativ nicht, ist etwas Neues. Jetzt, Dominik, Yannick, du hast dich gekümmert vor allem um die Frage EuGH. Was ist dort der Stand?
Also, ich fühle mich schon mal geirrt, dass du mich schon Dominik nennst. Ja, das passt natürlich gut in dieses Thema rein, dass man auch Handel treiben kann, ohne Verträge abzuschließen. Darum kommen wir jetzt gerade auf das Thema. Mich interessiert halt, seit jetzt das Verhandlungsmandat am 15. Dezember rausgekommen ist vom Bundesrat und jetzt eigentlich definitiv verabschiedet worden ist, interessiert mich die Rolle vom Europäischen Gerichtshof, also sozusagen das Gericht von der Gegenpartei in diesen Verträgen aus Schweizer Perspektive gesagt. Und dort ist zu lesen, das hat sich eigentlich nicht verändert zum Entwurf vom 15. Dezember, die Kompetenz des Bundesgerichts zur Auslegung des Schweizer Rechts und die Kompetenz des EuGH zur Auslegung des EU-Rechts, einschließlich der Abkommensbestimmungen, die unionsrechtliche Begriffe implizieren, werden respektiert. Also das ist ein Schönsprech, aber das heisst eigentlich im Endeffekt, dass der EuGH verantwortlich ist oder Kompetenz hat, die Abkommensbestimmungen auszulegen. Also das heisst, die Auslegungshoheit liegt beim EuGH von dem Abkommen. Nicht nur von EU-Recht, sondern von dem Abkommen. Und das wollte ich wissen, warum das der Bundesrat bereits im Verhandlungsmandat anstrebt, dass man das will. Und der Herr Gassis hat mir eine Antwort gegeben. Und zwar hat er gesagt, ja, der Bundesrat anerkenne ganz einfach die Zuständigkeit von der Europäischen Union in der Auslegung von ihrem Recht, weil er möchte, dass die Europäische Union auch die Zuständigkeit von unserem Gericht bei der Auslegung von unserem Recht respektiert. Und dann wollte ich nachfragen, ja, aber Entschuldigung, es geht jetzt hier um die Auslegung von dem Abkommen hier. Und dann hat auch der Bundesrat gesagt, also der Herr Gassis hat gesagt, da sei der EuGH nicht zuständig. Also das liegt in der Kompetenz vom Schiedsgericht. Und da bin ich einfach nicht so ganz schlau geworden. Ich habe es geschrieben im Beitrag über das Wochenende. Also was stimmt denn jetzt da genau? Also ist denn der Text da ausschlaggebend, den ich jetzt gerade vorher zitiert habe? Oder hat da der Herr Bundesrat ein bisschen andere Informationen? Ich weiß nicht, wirst du da schlau aus dem Clinch, den wir da haben?
Ich glaube, das ist relativ klar. Nach laut Karl Bauderbacher, das ist einer der besten Kenner von der Materie, ist es klar, dass er faktisch immer der EuGH zum Zug kommt, sobald das der Binnenmarkt berührt ist. Und das wird fast immer der Fall sein, weil der Binnenmarkt, und da muss man halt auch mal sehen, das ist auch ein Gummiparagraf. Ich meine, die EU bestimmt, was Binnenmarkt relevant ist. Und da können Sie, wie wir es ja gesehen haben, bei der Unionsbürgerrichtlinie, also kein Mensch hätte sich können vor 10 Jahren vorstellen, dass das Teil ist von unserem Binnenmarktzugang. Oder eben, ich sage es immer wieder, was da in Indien jetzt auch passiert ist. Der Binnenmarkt, der EU-Binnenmarkt, wird masslos überschätzt. Die 5 Milliarden, die wir uns jetzt geleistet haben, jedes Jahr 13. Rente, die 5 Milliarden, das sind viel höhere Kosten, die unserer Wirtschaft zu einem grossen Teil auferlegt werden, als wenn wir gar nicht einen bilateralen Vertrag hätten mit der EU. Der Binnenmarkt, der wird zu einem Mythos verklärt, zu einer Legende und so weiter. Und deshalb ist auch die ganze Diskussion ein bisschen eigenartig. Aber ich muss schon sagen, ich bin sehr enttäuscht vom Bundesrat, vor allem auch von Ignazio Cassis, der eigentlich ein vernünftiger Mann ist. Da würde ich sagen, das sind Fehlinformationen, die er hier verbreitet.
Ja, und es geht mir einfach darum zu wissen, warum muss es da der EuGH noch einen Einfluss haben? Wieso kann man nicht einfach ein Schiedsgericht machen und die hat einfach Kompetenz, um das auszulegen? Wieso
muss... Weil für die EU natürlich das eben gar kein bilateraler Vertrag ist. Und das ist genau das, was die Schweizer nicht checken. Der Binnenmarkt ist eines der wichtigsten Vehikel für eine neue Staatlichkeit. Die EU will ein neuer Staat werden. Sie sagen es nicht so deutlich, damit ihre Bevölkerung nicht verschreckt. Das ist ja auch eines von den grösseren Problemen von der EU, dass es demokratisch nicht so super legitimiert ist, was die machen. Aber der Punkt ist, das ist eine neue Staatlichkeit. Das ist ein neuer Staat. Und wenn wir dem Staat beitreten wollen, dann sollten wir wirklich voll beitreten und nicht mit solchen Verträgen, die uns unsere EDA-Euro-Turbos-Diplomaten verkaufen in der Hoffnung oder im Wissen, dass wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo der Point of No Return ist, wo dann die Leute sagen, gut, komm jetzt gehen wir halt gleich in die EU rein als Mitglied, weil es ist praktisch kein Unterschied mehr und wir können nichts mehr entscheiden. Das ist ein ganz übles Spiel, das da getrieben wird mit der Schweizer Bevölkerung. Aber der Punkt ist der, was man wirklich immer wieder sagen muss, das ist nicht ein drittes bilaterales Abkommen. Das ist etwas Neues. Es geht darum, der Binnenmarkt ist das wichtigste Vehikel der EU, um einen neuen eigenen Staat zu werden. Das sollen sie dürfen machen, logischerweise. Das ist ihren Entscheid. Das geht uns als Schweizer auch nichts an. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, wo man ehrlich sein muss und sagen, wir können nicht einen Vertrag machen, wo wir Teil werden von dem Staat, von dem neuen Staat, den meinen, dass wir gleich noch extra Würste haben können. Und das ist ja der Punkt vom EuGH, dass der EuGH natürlich nicht akzeptieren kann, dass ein Drittstaat etwas zu sagen hat und trotzdem zu dem Staat gehört. Das ist, wie wir jetzt hören, das Veltlin. Mit dem Veltlin würden wir einen Vertrag machen, wo das Veltlin im Prinzip Teil ist von der Schweiz und alle Gesetze muss übernehmen, die wir hier machen. Aber Veltliner sagen immer noch, nein, wir sind da, wir gehören zu Italien, wir dürfen da noch selber abstimmen und wählen und so weiter. Und wir sagen, nein, da ist Bern und Bern entscheidet. Das geht eigentlich um das.
Ja, und ich glaube, das ist auch in durchgekommen jetzt. Ich glaube, das versteht man langsam ein bisschen bei anderen Seiten. Also Gewerkschaften haben, obwohl der Bundesrat Gassis da eigentlich Konzessionen eigentlich preisgegeben hat, haben Gewerkschaften gesagt, hey, da geht der Lohnschutz drauf. Zeigen schon fast ein bisschen Zeichen von einer Totalopposition, so fast ein bisschen à la SVP. Aber ich glaube, in der Mitte und auch in der FDP macht sich Unbehagen breit. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Und der Neuspalter wird da weiterhin dranbleiben. Also, wer es interessiert, der kann gerne die Fragen, die Dominik und ich Herrn Gassis gestellt haben, nachschauen. Wir haben ein Video aufgeladen auf YouTube, wo sie alle unsere Fragen, die wir Herrn Gassis gestellt haben, nein, könnt ihr sehen. Da sehen Sie unsere Leistung in Bern, wo wir ja, der Bundesrat auch ein bisschen an seinem Wort ein bisschen behaftet. Weil das wird bei den Abstimmungen, und das Abkommen wird erst zur Abstimmung kommen, sofern es fertig verhandelt wird. Und bei den Abstimmungen wird es dann genau um die Punkte gehen, wo da der Bundesrat besprochen hat. Und wir werden ihn ja, an dem festhalten, an dem festmachen. Aber jetzt, ja.
Ja, ist gut. Wir kommen ja zum letzten Thema. Das ist Oscar. Jetzt haben wir uns da nicht ganz geeinigt. Wir sind natürlich Anfänger. Wir haben nicht die Leute nicht genau gesagt, wer jetzt eine Führung hat. Aber wir sind ja beide in dem Sinne auf der gleichen Ebene, dass wir wollen über die Oscar-Night reden. Da geht es vor allem natürlich um den Hauptgewinner, das ist Oppenheimer. Du hast den Film gesehen, ich habe den Film gesehen. Ja, was fällt dir da dazu ein?
Also zuerst muss ich mal sagen, die Oscars, die sind glaub, gestern oben gewesen. Also die es interessiert haben, sind wahrscheinlich die ganze Nacht wach geblieben. Mich interessiert jetzt ein bisschen weniger, was da die Stars und Sternchen in Hollywood machen. Aber wir melden das gleich mal schnell durch. Also der Oppenheimer, der Film vom Nolan, der hat 7 Oscars gewonnen. Unter anderem der beste Film. Nicht Barbie in dem Fall, es war Oppenheimer gewesen, für all die, die Diskussion im Sommer ein bisschen verfolgt haben. Mir hat der Film sehr gefallen. Ich bin ein sehr grosser Christopher Nolan-Fan. Ich habe Batman-Reihe sehr gut gefunden, auch Interstellar. All die Filme, finde ich, sind hervorragend gemacht. Es ist ein langer Film, man kann richtig eintauchen. Er ist ein historischer Film. Man muss ein bisschen Vorwissen haben. Er spielt in verschiedenen Zeitachsen innen. Und wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie der amerikanische Politprozess funktioniert, dann ist man eigentlich schnell drin. Aber es lohnt sich, wenn man vielleicht zuerst mal schnell die Wikipedia-Seite liest vom Oppenheimer, dass man ein bisschen Hintergrund hat. Aber ich denke, das ist bei dir nicht das Problem gewesen, Markus. Du hast ja das historische Wissen. Du bist ja fast dabei gewesen dort, oder?
Ich habe eigentlich die Atombomben erfunden. Jetzt kann man es mal sagen. Nein, jetzt ist es eigentlich traurig. Nein, aber ist nicht der Fall. Aber es war sicher eine der wichtigsten Erfindungen vom 20. Jahrhundert. Muss man auch wieder mal sagen, die Erfindung war eine gute Erfindung, dass gewisse Leute wieder anfangen zu schreien. Aber ich muss euch einfach allen sagen, erstens, den Krieg mit Japan hätte man nie können so schnell können beenden und am Ende wären viel mehr Menschen gestorben, wenn die Amerikaner hätten eine Invasion machen müssen von Japan. Und die Japaner sind nicht eines Besseren zu belehren gewesen. Der Kaiser hat einfach nicht kapitulieren wollen. Es hat leider, die 2 Atombombeneinsätze braucht auf Hiroshima und Nagasaki. Also von dem her finde ich eben, Oppenheimer sollte eigentlich stolz sein. Ist er aber nicht in dem Film, oder? Das ist ja genau eigentlich auch das Thema. Das ist auch interessant, weil das ist historisch ja durchaus beleidigt, dass er nachher fast zu einem Gegner geworden ist von den Atombomben, obwohl er sie entwickelt hat. Aber da muss ich sagen, ist für mich ein bisschen die Schwäche von dem Film. Ich finde, das wird mir zu wenig gut erzählt, wie er die Zweifel bekommt. Ich find das schon noch verrückt, dass er, wo eben das ganze Manhattan Project leitet, voll arbeitet dran und es passiert nie irgendetwas, wo er anfängt darüber nachdenken könnte, dass es ein Problem sein, moralisches Problem und so weiter. Und dann kommt es ganz plötzlich in dem Film. Das finde ich zum Beispiel nicht so gut gemacht. Da finde ich jetzt nicht so glaubwürdig. Da kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass das so gewesen ist.
Also oder ist das mit der Wasserstoffbombe? Also der plötzlich anders?
Ja, und er ist ja dann eigentlich gar nicht mehr sicher, ist jetzt das wirklich richtig gewesen, was ich da gemacht habe. Und irgendwo habe ich gefunden, das ist eine nette Geschichte, aber irgendwo finde ich es nicht so ganz glaubwürdig, dass das so schnell gegangen ist. Also ich finde es im Film für mich zu wenig gut oder plausibel erzählt. Und das Zweite, was ich auch noch gefunden habe, ist ein bisschen, du hast jetzt vorher noch gut gesagt, oder? Ich finde, also, wenn du keine Ahnung hast von dieser Geschichte, ist es nicht ganz einfach.
Nein, da gehst du ja.
Also, da muss ich sagen, und das finde ich also eine Schwäche von dem Film, oder? Dass du eigentlich, und das sollte die Idee sein von dem Film, dass du wirklich nichts musst wissen, oder? Dass unsere Kinder da können den Film schauen können. Und ich finde auch, du hast völlig recht, der Film ist hervorragend gemacht, hervorragend gespielt. Und ich finde, Cillian Murphy hat wirklich eine Rolle seines Lebens. Das hat er sehr gut gemacht. Es ist ja schön gedreht, die Musik, es ist alles gut. Ich finde handwerklich, technisch super. Aber beim Drehbuch finde ich, ja, also da kommst du eigentlich nicht raus, wenn du nicht schon viel weißt.
Ja, ich hatte zum Glück den Tipp schon gehabt von einem Kollegen, der mir das gesagt hat, du darfst dann eigentlich auffrischen historische Wissen. Ich habe es dann nicht gemacht, aber ich habe gleich durchgekommen. Mit einem kleinen allgemeinen Wissen schafft man das schon. Aber du hast natürlich recht. Also ich habe es jetzt geschätzt. Ich bin doch ein bisschen ein Nerd. Ich habe jetzt durch das, dass der Film recht viel schon vorausgesetzt hat, kann man natürlich auch tiefer in eine Materie, in eine Debatte eintauchen. Und das macht der Film, oder? Mit dieser Rolle, wo es nachher die Hearings gibt, im Senat. Ich weiß gar nicht, in welchem Haus das genau war, aber entweder im Repräsentanthaus oder im Senat hat es die Hearings gegeben und alles. Und das kann man weniger gut darstellen, wenn man weiter vorne muss anfangen, wie die Geschichte erzählen. Oder? Und ich als Nerd, ich finde das natürlich noch cool, wenn man so tief eintauchen kann. Aber klar, ich bin mit Kollegen gegangen, die sind nicht so ganz nachgekommen, wo wir jetzt da genau sind, was genau das Problem ist. Aber das ist ja ein bisschen Nolan. Also der Nolan, der macht so ein bisschen komplexe Filme. Oder? Und bei Interstellar kommt man auch erst ganz am Schluss
draus. Aber Dunkirk kommst du doch eigentlich draus. Das ist natürlich auch einfach, um die Geschichte zu erzählen. Oder? Aber die kommst du doch da gut draus, finde ich.
Ja, aber auch dort... es fängt an mit den Bildern auf dem Fuß im Flug und so. Oder? Also selbst dort musst du ein bisschen wissen. Da kannst du Text am Anfang lesen, was es genau geht. Aber musst gleich ein bisschen Szenerie musst ein bisschen können. Und dort schafft man ein bisschen mehr mit Emotionen, habe ich das Gefühl. Es geht mehr so ein bisschen um die Dive Bombers und jetzt kommt der Sound wieder. Und man schafft mehr so ein bisschen mit dieser Stimmung. Und beim Oppenheimer geht es schon auch wirklich um Inhalt. Es geht um was so gesprochen wird, es geht um seinen Leadership-Style, es geht... Man geht viel mehr ins Detail, oder? Und das schätze ich halt als Nerd. Aber ich kann natürlich verstehen, jemand, der jetzt entscheidet zwischen Barbie und Oppenheimer schauen. Mit Barbie ist mir schon ein bisschen einfacher bedient. Ja.
Ja, gut. Und was ich wirklich also positiv finde, oder? Hollywood ist ja wahnsinnig politisch geworden und eigentlich auch woke geworden. Und es ist ein gutes Zeichen jetzt, dass bei den Oscars wieder mal einfach einen normalen Film auszeichnet haben, einen historisch relevanten Film, der wirklich historisch relevante Sachen gut erzählt. Das finde ich schon mal gut. Und er ist auch nicht wahnsinnig politisch, muss ich auch ehrlich sein. Ich habe vorher gesagt, eben, es ist nicht ganz nachzuvollziehen, warum der Oppenheimer so Selbstzweifel entwickelt. Das finde ich schade vom Drehbuch her. Aber es ist ein Film, der politisch relativ ausgewogen ist, ausser wie ein Kommunisten darstellt. Das ist natürlich wahnsinnig schön färberisch. Die Kommunisten, die da in Amerika, eben Amerikaner, die Kommunisten wurden, sind etwa 1938, muss ich sagen. Das war die Zeit der grossen Säuberungen in der Sowjetunion. Da sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten ohne Prozess hingerichtet worden. Das war genau das Gleiche, was die Nazis gemacht haben, zur gleichen Zeit. Man will nie einen Film machen, wo irgendwelche Nazi-Sympathisanten in Bern ganz nett dargestellt werden und eine lässige Party haben und dann ein bisschen ab und zu wieder die Heil Hitler sagen oder so. Das will man nie machen. Bei den Kommunisten macht man es natürlich, weil die Kommunisten haben ja nur etwa 100 Millionen Menschen umgebracht. Ist ja nicht so wichtig. Gut, das ist das Einzige, was man kritisieren will. Aber sonst ist es ein politisch ausgewogener Film, nicht ein Woken-Film, in dem Sinn ein gutes Zeichen. Gut, das war es von Bern einfach. An dem 11. März 2024. Janik Güttinger und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten, wenn immer das ihr könnt. Und vor allem hören wir uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.